D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ach, Leute, das sind wieder Zahlen, mit denen kann man eigentlich gar nichts anfangen. Ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig viel Geld. 6,2 Milliarden Euro. Diesen Haushaltsüberschuss hat der Bund erwirtschaftet. Und wir würden gerne gleich mal klären, wo kommt das ganze Geld denn bitte schön her? Und vor allen Dingen, was macht man jetzt am besten damit? Bevor wir uns aber damit beschäftigen wir uns mit was Schönem, wollte ich gerade schon sagen, geht es zumindest um etwas, was auch Geld kostet, was aber unterm Strich auch sehr schön ist. Es geht um Urlaubsziele. Und zwar hat die New York Times, der Lonely Planet und TripAdvisor, die haben so die Reiseziele in diesem Jahr ausgemacht. Pascal Fischer ist bei mir heute Abend im Studio. Du hast dir das mal genauer angesehen, Pascal. Ist irgendwas dabei, wo ich jetzt spontan drauf kommen könnte? Also spontan fällt mir jetzt zum Beispiel Karibik ein. Da fahren die Menschen gerne hin. Warmes Wasser, warme Luft, schönes, klares, tolles Wasser.
Ja, sowas gibt's auch. Menschen. Diese Rankings funktionieren ja immer so, dass sie für ein bestimmtes Jahr die Sachen raussuchen, wo viele Kulturfestivals sind, die besser erschlossen werden durch U-Bahnen, durch Flughäfen und so weiter. Und da gibt's schon ein paar exotische Überraschungen. Es gibt aber auch Comeback-Meldungen, alte Industriestädte, die wieder im Kommen sind.
Alles klar. Also, du hast dir die Liste mal angesehen für uns, wirst uns gleich darüber berichten. Dann legen wir los. Hier ist die Redaktionskonferenz. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Ja, das klingt erstmal gut. Man kann es sogar als Zeichen der Toleranz deuten. Die Deutschen sind Schwulen und Lesben gegenüber erstmal aufgeschlossen. Das zeigt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. 83% der Befragten sprechen sich zum Beispiel für eine gleichgeschlechtliche Ehe aus. So, das klingt erstmal schön. Die Toleranz hört allerdings da auf, wo es konkret wird. Zum Beispiel dann, wenn sich zwei schwule Männer oder zwei lesbische Frauen küssen. Händchen halten in der Öffentlichkeit, dann finden 38% der Befragten das sehr bis eher unangenehm. Wie das für Schwule und Lesben ist, wenn sie blöde Sprüche kassieren oder blöd angeguckt werden, das kann uns Schäfi Mai sagen, denn sie hat genau das schon mehrfach erlebt mit ihrer Frau und auch den gemeinsamen Kindern. Schäfi ist Diplom-Sozialpädagogin, sie arbeitet für die Landeskoordination der Antigewaltarbeit für Lesben und Schwule in NRW. Schäfi, du sagst, jeder homosexuelle Mensch in Deutschland wurde schon einmal diskriminiert. Was hast du schon erlebt?
Ja, also mir persönlich ist das schon mehrfach passiert. Das Eindrücklichste bis jetzt war, als ich mit meiner Partnerin in der Stadt gelaufen bin mit unseren Kindern, wo wir eben, das war so ungefähr vor 200 Jahren, da waren die auch noch ein bisschen kleiner, wurde eben am helllichten Tag vor uns ausgespuckt und es wurde gesagt, scheiß Lesben. Das ist für mich persönlich das Eindrücklichste, aber ich bin ja auch noch in einer Rolle und dadurch habe ich auch viel Kontakt zu psychosozialen Beratungsstellen und eben zu Menschen, die Gewalt und Diskriminierung erleben.
Wie reagierst du denn dann in so einer Situation oder was hast du damals gemacht?
In dieser Situation war uns das Wichtigste, dass wir die Kinder aus dieser Atmosphäre rauskriegen, weil es war wirklich auch für mich nochmal eindrücklich, weil meine letzte persönliche Diskriminierung davor schon sehr lange her war, dass auf einmal so eine ganz aggressive Atmosphäre entstand. Und das, deswegen war für uns das Wichtigste, dass wir erstmal die Kinder aus dieser Situation bringen. Und die hatten dann auch direkt so intuitive Fragen, was ja dann auch manchmal ganz hilfreich ist. Und wir mussten die auch einfach beruhigen, weil die einfach erschrocken waren.
Die haben euch wahrscheinlich einfach gefragt, so, ne, warum spuckt der oder diejenige vor dich aus oder warum beschimpfen die euch?
Genau, obwohl die theoretisch, also sie waren jetzt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 8 und 9 oder 9 und 10, schon auch über diese Themen Bescheid wissen. Die gehen ja auch in die Schule zum Beispiel und die wissen auch, dass es da manche MitschülerInnen gibt oder auch Eltern, die das jetzt nicht so positiv finden, wenn die hören, dass eben die mit zwei Müttern leben und eben einen Vater haben, also mit drei Eltern. Das wissen die schon, aber diese Situation haben die ja gar nicht verstanden, zu Recht, meiner Meinung nach.
In der aktuellen Studie steht, 38% der Befragten empfinden es als sehr oder eher unangenehm, wenn zwei Männer in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen. Hast du das auch schon mal ähnlich erfahren?
Also das ist ja meistens, wenn überhaupt, in öffentlichen Räumen oder in neuen Räumen. Zum Beispiel auch eindrücklich beim ersten Elternabend habe ich das jetzt so erlebt, dass ich sowohl, als ich das erste Mal bei der Grundschule dann mitgegangen bin oder auch bei der weiterführenden Schule, wo so eine neue Elternschaft ist, erstmal so dieses Gefühl, dass ich das abchecken muss. Also dass es eben nicht diese Selbstverständlichkeit hat im Sinne von, es ist kein Thema. Die Haltung zum Beispiel Ehe für alle ist ja relativ theoretisch, dass auch viele zustimmen. Ist ganz leicht eigentlich zu treffen, zu sagen, ja, ich finde das gut und ich finde das gerecht. Und dann ganz konkret wirklich auch in der Sichtbarkeit damit konfrontiert zu werden, ist eben dann doch nochmal was anderes.
Das heißt, ja, wirklich, wenn es konkreter wird, also wenn man dann wirklich sieht, dass eben zwei Frauen oder zwei Männer sich küssen, knutschen, sich umarmen, wie auch immer, dann wird es konkret. Und dann meinst du auch, ist das so mit der großen Akzeptanz oder Toleranz erstmal vorbei?
Für mich zeigt sich da, dass es doch eher was Oberflächliches ist. Ich meine, das ist bei anderen Gruppen, die jetzt sagen, nicht normal markiert werden, auch ja nicht anders. Und das ist ja auch, wenn man selbstverständlich zum Beispiel mit Menschen in der Stadt unterwegs ist, die behindert sind, ist es ja dann auch auf einmal ganz anders, als oberflächlich zu sagen, ja, selbstverständlich sollen alle Menschen gleich behandelt werden. Aber dann bitte nicht, wenn sie zum Beispiel für mich komische Geräusche im Restaurant machen, wo ich gerne meine Ruhe haben will.
Ich möchte gerne noch eine Sache aus dieser Studie zitieren. Da heißt es unter anderem, je mehr das Thema Homo- und Bisexualität ihren privaten Lebensbereich berührt, desto skeptischer äußern sich die Befragten in der Studie. Heißt übersetzt oder konkreter, wenn jemand im Job schwul oder lesbisch ist, dann ist das für die Kollegen oft okay. Wenn dann aber die eigene Tochter oder der eigene Sohn homosexuell ist, dann ist das den Befragten unangenehm. Ist das auch deine Erfahrung?
Das ist meine Erfahrung, sowohl in der psychosozialen Beratung als auch als Landeskoordination der Antigewaltarbeit. Wir haben immer wieder Eltern, die eben zu uns auch in die Beratung kommen, weil Sohn schwul ist oder die Tochter sich als lesbisch geoutet hat und die wirklich teilweise sogar von ihren eigenen Reaktionen überrascht sind. Also liberale Menschen, die von sich selbst sagen würden, wir sind sehr tolerant gegenüber Minderheiten zum Beispiel und auf einmal haben sie doch ein Problem. Und wenn du reflektiert bist, kannst du dich ja damit auch auseinandersetzen als Eltern. Das ist ja nicht an sich schlimm, ein Gefühl dazu zu haben, was vielleicht nicht positiv ist. Aber problematisch wird es eben, wenn du dir dadurch das Recht rausnimmst, eine doofe Bemerkung zu machen oder deine Kinder vielleicht zu diskriminieren oder dass es dann schwierig wird.
Homosexuellen gegenüber sind die Deutschen erstmal aufgeschlossen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Toleranz hört allerdings da auf, wenn man vom Abstrakten, wie zum Beispiel der gleichgeschlechtlichen Ehe, ins Konkrete geht, nämlich in die Beziehung, die man auch auf der Straße sehen kann. Welche Erfahrungen es da gibt, das hat uns Schiffi Mai gerade geschildert. Sie ist Sozialpädagogin, Diplomierte und arbeitet für die Landeskoordination der Antigewaltarbeit für Lesben und Schwule in NRW.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Fassen wir mal zusammen, was wir in dieser Woche hier in D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz schon alles gelernt haben. Also, wir haben gelernt, im Januar sinkt unsere Stimmung. Das kann man mit einer recht wahnsinnigen Formel ausrechnen. In Berlin sind 2016 viermal so viele kleine Waffenscheine ausgestellt worden wie 2015. Volksverräter ist wegen des vergifteten Klimas sogar Unwort des Jahres. Und ab morgen brechen Schneestürme über uns herein, sagt der Wetterbericht. Der logische Schluss aus all diesem ist, nur weg hier. Bloß weg hier. Nur wohin? Ja, und jetzt kommt die gute Nachricht. Die New York Times, der Lonely Planet und TripAdvisor, die haben ein paar heiße Tipps für Reiseziele in diesem Jahr. Pascal, erkennt man an diesen Listen irgendwelche Trends?
Ja, so leicht ist das nicht. Mir schwirrt schon der Kopf. Ich habe ja 5 Listen dieser New York Times, Lonely Planet und TripAdvisor mit rund 100 Zielen mal so durchgescannt. Kanada zum Beispiel landet bei der NYT ganz oben. Warum? Weil es das zweitgrößte Land ist mit 200 Nationalparks, historischen Sehenswürdigkeiten, dazu Stadtjubiläen und Ganzjahresfeiern in Ottawa und Montreal dieses Jahr. 2017 wegen des schwachen kanadischen Dollars auch sehr günstig, da eine Reise hinzumachen. Der Ort Whistler in British Columbia trendet wohl, laut Traveler's Choice von TripAdvisor. Diesen Ort zeichnet nämlich aus, was immer beliebter wird. Und dahin gehen auch immer diese Choices vom TripAdvisor. Whistler ist gut für Bergsport von Ski bis Mountainbike und autofrei.
Wie ist es denn bei den Städten?
Ja, Portland ist immer noch und immer mehr eine Reise wert, hat viel unterschiedliches Essen zu bieten, hat eine neue Markthalle eröffnet. Ökologisch sind die auch ganz vorne mit dabei mit Bikeshare-Programmen und stadtteilverbindender Hightech-Bahn. Multikulti ist die Stadt sowieso, landet bei den New York Times und den Lonely Planet auf der Liste, punktet einfach bei Lebensqualität.
Ich habe auch mal eine Reportage über Portland gesehen und habe gedacht, yo, das wird auf jeden Fall mein nächstes Urlaubsziel. Mal gucken, ja, ob ich es in diesem Jahr schaffe. Also Städte hast du jetzt gerade aufgezählt, also die normalen Ziele sind dann doch stressig oder wie?
Ja, die bieten ja auch nichts wirklich Neues oder jetzt ganz aktuell Trendiges. Verkehrt sind natürlich diese üblichen Verdächtigen nicht. Die landen dann doch wieder auf diesen, ja, Reisezielen, wo man mal hin sollte. Paris, Seoul, London, Istanbul, Prag, Rom, New York, Amsterdam, Buenos Aires, nie verkehrt.
Sondern wo könnte man noch hinfahren?
Na, da punkten zum Beispiel Städte wie Dubrovnik in Kroatien, nun mit Elektromoped-Programm und übrigens mal Drehort für Game of Thrones gewesen.
Selbstverständlich.
Ja, viele Städte sind einfach hip wegen ausgebauten Schienennetzen. Bordeaux zum Beispiel ist nur noch 2 Stunden von Paris entfernt. L.A. hat die U-Bahnen ausgebaut, auch Moskau. Bei einem begrenzten Jahresurlaub ist es natürlich ein Faktor für deine Reise. Mérida auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan schlägt die bloße Partyhochburg Cancun und zwar täglich mit Konzerten und Performances und nicht umsonst ist das eben auch die Kulturhauptstadt Amerikas.
Jetzt ist das ja immer so eine Sache mit Geheimtipps, ne? So Geheimtipps, nennen sie euch, sagen sie euch und spätestens dann sind es ja keine Geheimtipps mehr. Also trotzdem, hast du da noch irgendwas, wenn man jetzt mal die Städte außen vor lässt?
Ja, wie wäre es mit Sonnenuntergangsballonfahrt in der höchsten Wüste der Welt, der Atacama in Chile? Seit August kann man da sowas machen. Oder einem Pferderitt nach El Pedregal in Ecuador. Das ist eine fast unberührte Region südlich von Quito. Vulkane, Grassteppen oder auch Kondore, die da dann rumfliegen kannst du besichtigen. Indien ist natürlich immer was für spirituell Hungrige. Der Bundesstaat Sikkim am Himalaya, der hat jetzt endlich einen Flughafen. Es müssen also nicht immer Nepal oder Kaschmir sein, wenn du da mal so hintrampen willst. Wie wäre es mit Elefanten an einsamen Stränden und viel original sonstiger Natur? Das gibt es alles in Gabun in Zentralafrika. Da gibt es noch keinen Massentourismus, damit aber auch nicht so richtig Infrastruktur. Aber es ist ein politisch stabiles Land.
Und wohin am besten, wenn ich einfach nur mal Urlaub machen will?
Ja, da gibt es auch ein paar Ziele. Vielleicht El Nido auf den Philippinen. Das ist ein kleines Fischerdorf. Turmhohe Karstformation siehst du dann da. Einsame Strände. Wenn du es ein bisschen touristischer haben willst, Sanya auf der Hainan-Insel in China. Das gilt sozusagen als Chinas Hawaii.
Und gab es Überraschungen auch für dich auf der Liste?
Ja, ich fand total skurril Detroit. Das galt ja mal als Industrieruine und total runtergerockt. Die öffnen aber neue Straßenbahnen und ein Sportstadion, haben sich also richtig gemausam, macht einfach ein Comeback als City.
Pascal Fischer hatte für euch besser angebundene Städte, ein paar Tipps für Eremiten, boomende Kulturregionen, die besten Reisetipps für 2017 findet ihr wieder in den Trip Advisors Traveler's Choice, in den neuen Rankings des Lonely Planet und auch in der New York Times.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Katsching, katsching, katsching. Pascal, wie macht man am besten so eine klingelnde Kasse nach? Kannst du das? War das gut?
Katsching. Ich weiß es nicht.
Das ist doch ein sehr gutes Geräusch gewesen. Ja, Pascal und ich, wir könnten das jetzt noch die ganze Zeit so weitermachen. Das wäre dann allerdings für euch irgendwann ziemlich lang, weil ich sag euch mal lieber, warum mir Katsching und Pascal eingefallen ist, weil es geht um Geld. Und zwar um sehr, sehr viel Geld. Um 6,2 Milliarden Euro nämlich. Diesen Haushaltsüberschuss hat der Bund erwirtschaftet. Die deutschen Staatskassen sind also schön voll. Und wir würden gerne mal wissen, woher kommt denn bitte schön das ganze Geld? Das klären wir jetzt mit Theo Gerst. Das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Also 6,2 Milliarden Überschuss im Jahr 2016. Da hat der deutsche Staat ordentlich geackert und Geschäfte gemacht. Theo, woher kommt das viele Geld?
Also da gibt es verschiedene Quellen. Die wichtigste Quelle ist natürlich die Konjunktur. Unsere Wirtschaft ist auch im letzten Jahr super gelaufen. Plus 1,9% Wachstum. Und das ist natürlich gleichbedeutend mit Rekordbeschäftigung. So, und wenn man jetzt weiß, die Leute haben Arbeit und wenn die Leute, das ist ganz wichtig, davon ausgehen können, dass sie auch morgen noch Arbeit haben, dann leisten sie sich auch was. Und um ein Gefühl zu bekommen, was da los ist, wenn man jetzt sagt, die Inlandsnachfrage stützt die Konjunktur, dann geht man am besten mal in ein Shoppingcenter oder in einen Apple Store. Man guckt vielleicht sich auch mal die Umsatzentwicklung bei Amazon an oder die Nachfrage im Bioladen. Das ist alles ganz hilfreich. Platt gesagt, die Leute kaufen einfach was. Und eine gute Konjunktur ist dann sozusagen das Fundament, dass eben auch viel Geld in die Staatskasse kommt. Und dann gibt es noch einige Sonderfaktoren. Da sind die niedrigen Zinsen. Der Bundesfinanzminister spart Zinsausgaben auf den Schuldenberg. Da sind so ein paar Sondereffekte. Ich nenne mal als Beispiel einen hohen Bundesbankgewinn. Und ganz wichtig, der Bund bleibt auch jedes Jahr auf einem Teil seines Geldes sitzen, weil viele Ministerien es einfach nicht schaffen, das Geld auch wirklich auszugeben. Also ich habe da ein ganz krasses Beispiel aus dem letzten Jahr. Alle Welt redet vom schnellen Ausbau des schnellen Internets. Jetzt bin ich schon selber zu schnell. Stichwort Breitbandausbau. Da standen 600 Millionen Euro bereit und jetzt halte man sich fest, 5 Millionen hat man ausgegeben.
Also du hast ja gerade schon gesagt, die Leute haben Geld, die Leute geben das Geld im Moment gerne aus. Wie landet das dann unterm Strich in der Staatskasse?
Ganz einfach, wenn die Leute Geld ausgeben und wenn sie etwas einkaufen, dann wird zum Beispiel Mehrwertsteuer fällig auf jedes Produkt, was man kauft, 19% oder bei Lebensmitteln und einigen anderen ermäßigt 7%. Das heißt, jedes Mal einkaufen und der Staat ist mit dabei, um es mal salopp zu sagen. Das ist die eine Quelle. Das andere ist, wenn die Leute Arbeit haben, wenn sie einen Job haben, dann zahlen sie natürlich auch in der Regel Steuern, Einkommensteuern zum Beispiel. Das ist auch eine wesentliche Quelle. Denn wenn jemand arbeitslos ist, zahlt er zum Beispiel keine Steuern. Das heißt, bei all diesen wirtschaftlichen Vorgängen ist der Staat immer mit dabei. Und das spült dann eben das Geld in die Kasse.
Jetzt ist das ja schon das dritte Jahr in Folge, dass der Bund so gut dasteht. Wie war das denn in den Jahren vorher?
Also natürlich nicht so gut, ganz und gar nicht. Ich würde sogar sagen, eher desaströs. Wir müssen nur 7, 8 Jahre zurückgehen. Da sind wir mitten in der Finanzkrise. Stichwort Pleite der Lehman Brothers und was danach alles kam. Die Banken auf der Kippe, die Konjunktur am Boden. Man muss sich das mal vorstellen. 2009, das ist noch nicht lange her, da ist auch die deutsche Wirtschaft sogar geschrumpft und zwar um 5%. Und wir hatten 44 Milliarden Euro an neuen Schulden allein beim Bund, um damals sozusagen die Wirtschaft nicht ganz abschmieren zu lassen. Und davon haben wir uns Jahr für Jahr wieder runtergearbeitet, von diesen 44 Milliarden Euro Schulden. 2014 haben wir das erste Mal die schwarze Null geschafft und seit 2015 haben wir sogar Überschüsse. Also das ist schon eine reife Leistung. Man muss aber auch sagen, der Trick von Wolfgang Schäuble, der dahinter steht, war relativ simpel. Er hat über viele Jahre die Ausgaben gedeckelt, hat immer nur gesagt, wir geben so 300 Milliarden Euro im Jahr aus. Er hat Anfang letzten Jahres, also vor gut einem Jahr, 12 Milliarden Euro auf die hohe Kante gelegt, gebunkert. Das war der Überschuss aus 2015. Und damals hat er gesagt, diese 12 Milliarden Euro lege ich zurück, damit ich die hohen Flüchtlingskosten bezahlen kann, die ja absehbar waren für das letzte Jahr und auch für dieses Jahr. So, und dann hat sich im Laufe des letzten Jahres herausgestellt, dass er von diesen 12 Milliarden Euro Reserve keinen einzigen Cent gebraucht hat. Er hat die ganzen 9 Milliarden Euro, die uns die Flüchtlinge im letzten Jahr gekostet haben, aus dem laufenden Haushalt bezahlt. Und dann waren, wie wir jetzt heute gehört haben, immer noch 6,2 Milliarden Euro am Ende übrig. Und die 12 Milliarden stehen immer noch da. Und was das Tolle ist, er hat sogar noch mal 3,5 Milliarden Euro übrig gehabt. Die hat man im letzten Dezember noch mal schnell in einen Nachtragshaushalt gepackt. Das Geld soll an die Kommunen fließen, damit die ihre maroden Kitas und Schulen sanieren können. Also wirklich, Wolfgang Schäuble schwimmt im Moment, Betonung auf im Moment, schwimmt er im Geld. Und deshalb sagt er Schuldentilgung, es ist eher eine Verlegenheitslösung. Er weiß schlichtweg nicht, wohin mit dem Geld. Und für eine Steuersenkung wiederum sind 6,5 Milliarden oder 6,2 Milliarden Euro einfach zu wenig. Dabei käme dann bei jedem Einzelnen einfach zu wenig an.
Der Bund hat 6,2 Milliarden Euro Überschuss und schon geht der Streit los. Was soll bitteschön mit dem Geld passieren? Die CDU würde damit gerne Schulden bezahlen. Die SPD und die Opposition würden es gerne investieren. Wohin mit dem ganzen Geld? Vorschläge gibt's gleich bei uns. Und ihr habt uns auch schon welche geliefert. Wir wollten nämlich wissen, was würdet ihr denn eigentlich mit diesem ganzen Geld machen? Und einer meiner Favoritenvorschläge ist der von Sebastian Schneider. Der hat uns nämlich geschrieben, also für eine sinnvolle Reform des Pflegegesetzes und des Pflegeausbildungsgesetzes und wo wir schon dabei sind, für eine Reform des sogenannten Gesundheitssystems. Und wenn da noch was übrig bleibt, hätte ich gerne 1000 Quadratmeter Luftpolsterfolie zur freien Verfügung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ach ja, kann man schon mal von einem komfortablen Geldpolster sprechen, ne? 6,2 Milliarden Euro hat Finanzminister Wolfgang Schäuble im Bundeshaushalt übrig. Wenn so viel Geld da ist, melden sich natürlich sehr verlässlich sehr, sehr viele Menschen, die die Kohle gerne ausgeben wollen. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, was könnte man damit anstellen? Wir haben dazu unseren Reporter Johannes Döbbelt losgeschickt. Der hat sich mal umgeguckt, welche Ideen es da aus der Politik gibt. Und er hat auch euch gefragt, was man wohl mit diesem Geld anstellen könnte.
6,2 Milliarden Euro auf der hohen Kante. Das ist selbst für Bundespolitiker, die ja öfter mal mit großen Summen hantieren, eine Menge Kohle. Uns interessiert heute aber auch, wie würdet ihr das Geld investieren? Ich bin an der Uni Köln unterwegs.
In unser Bildungssystem.
Auch in das Bildungssystem.
Dass man das in die Bildung investieren sollte, das Geld.
Ja, eigentlich nur in der Bildung, weil da sehe ich die größte Lücke.
Die Lücke sieht man zum Beispiel in der Kölner Uni-Bibliothek. Abgesehen davon, dass das Gebäude nicht besonders schön und modern ist, ist es oft auch zu eng. Viele lernen hier im Moment für ihre Klausuren, die in den nächsten Wochen anstehen. Lernplätze sind deshalb Mangelware.
Wenn man nicht vor 12 Jahren kommt, hat man keine Chance, überhaupt sich hinsetzen zu können. Dann sitzen die Leute auf dem Boden oder ja, gehen dann wieder. Und das stört halt sehr.
Ich studiere zum Beispiel Chemie und Labore sind für die Studenten ebenfalls etwas älter. Man könnte sie erneuern, modernisieren.
Ich persönlich studiere auch gerade privat und da ist es auch nochmal eine ganz andere Schwelle. Und gerade bei Studiengängen, bei denen man teilweise nicht reinkommt, wenn man dann nur die Wahl hat, das privat zu studieren, sind das immense Ausgaben. Also ich zahle pro Monat 750 Euro.
Ist ja klar, dass man auch an sich denkt, wenn es Geld zu verteilen gibt. Bildung ist aber nicht das einzige Thema, das die Studierenden bewegt. Ein Maschinenbaustudent, der seinen Namen lieber nicht im Radio hören will, denkt auch an die Rente. Er jobbt nebenbei als DJ und finanziert damit nicht nur sein Studium, sondern auch seine Mutter, die Rentnerin ist.
Dass einfach die Leute, die jahrelang, 40 Jahre lang zum Beispiel gearbeitet haben, wie zum Beispiel meine Mutter, die gerade mal knapp über 800 Euro kriegt und da versucht, ein ganzes Haushalt zu finanzieren. Und das reicht der Dame ohne meine finanzielle Hilfe gar nicht. Und da könnten die meiner Meinung nach mal etwas mehr investieren oder den Leuten ja auch helfen.
Das überschüssige Geld in die Rente zu stecken, das hat im politischen Berlin in der aktuellen Debatte noch niemand gefordert. Gibt aber viele andere Ideen. Die Grünen wollen die Extrakohle zum Beispiel in den Klimaschutz und günstige Mieten investieren, sagt Sven-Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag.
Wir wollen, dass der Bund deutlich mehr dafür Geld bereitstellt, um bezahlbaren Wohnraum in Großstädten zu unterstützen. Gerade das brauchen Familien mit Kindern. Sie wollen nach in ihren Städten wohnen bleiben und wollen bezahlbare Mieten.
Auch die Linke will das Geld ausgeben. Sie rechnet vor, wie man mit gut 6 Milliarden Euro ein Jahr lang kostenlose Mahlzeiten in Schulen und Kitas anbieten könnte. Die SPD will zwei Dinge. Das Geld investieren in die Bildung, aber auch in die Polizei oder den Zoll und zugleich Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen entlasten. Und da ist die SPD gar nicht so weit weg von der CSU, die schnelle Steuersenkungen gefordert hat. Auf dem Campus kommt diese Idee nicht so gut an. Könnte natürlich daran liegen, dass Studenten noch kaum Steuern zahlen.
Die nachkommenden Generationen werden es sowieso schwer genug haben, genug Geld für Rente und so weiter zur Verfügung zu haben. Und ich denke, dann sollte man jetzt vielleicht nicht gerade Steuern senken, sondern es vielleicht mal so beibehalten.
Halte ich für typisches Wahlprogramm. Also ich glaube, Steuersenkung macht keinen Sinn, gerade wenn man sich jetzt die Schulden und Ähnliches ansieht.
So ähnlich sehen das auch die CDU und Finanzminister Wolfgang Schäuble. Sie wollen frühestens in der nächsten Legislaturperiode Steuern senken. Mit den gut 6 Milliarden Euro Überschuss sollen bald erstmal die Staatsschulden getilgt werden, sagt Jens Spahn, Staatssekretär im Finanzministerium.
Wann, wenn nicht jetzt, sollen wir tatsächlich auch mal Geld zurückzahlen? Die Wirtschaft läuft gut, wir machen Überschüsse, viele Menschen sind in Beschäftigung. Jetzt ist die Zeit, um auch mal Schulden zu tilgen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal auch in die Welt.
Das wären dann ungefähr 1.270 Milliarden Euro. So hoch ist die Verschuldung des Bundes im Moment. Minus 6,2 Milliarden. Nach dem Motto, irgendwo muss man ja mal anfangen. Der Bundestag hat es jetzt in der Hand, wo das Geld am Ende tatsächlich landet. Noch weitere Ideen nötig?
Ein bisschen was an die Berliner abgeben, damit sie rechtzeitig, was heißt rechtzeitig, bis 2.100 oder so mit dem Flughafen echt fertig sind.
Ja, ist auch ein sehr, sehr guter Vorschlag. Also 6,2 Milliarden Euro hat Finanzminister Wolfgang Schäuble übrig im Bundeshaushalt. Und ihr habt auch sehr, 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 sehr viele Ideen, was man mit diesem Geld machen könnte. Wir haben euch ja gefragt auf unserer Facebook-Seite. Und im Großen und Ganzen seid ihr euch eigentlich auch einig darüber, wo man dieses Geld investieren sollte. In Bildung, in Forschung, Kultur, Pflege oder das Gesundheitssystem.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vor 50 Jahren, da ist ein Mann an Nierenkrebs gestorben. Und dieser Mann heißt James Bedford. Und wenn man nach seinem Grab sucht, dann findet man keins. Denn James Bedford hat sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Kryonik heißt das dann. Und dieser Mann, Herr Bedford, gilt als Kryopionier. Schätzungsweise 330 Menschen weltweit haben sich bisher einfrieren lassen. Und wie das abläuft, das erklärt uns jetzt Theresa Nehm aus unserer Redaktion. Theresa, also Gemüse oder Suppen oder Beeren einfrieren, das kann jeder. Wie läuft das ab bei dieser Kryonik?
Also ganz anders ist ja schon alleine die Temperatur. Ne? Bei uns im Gefrierfach haben wir, ich weiß gar nicht, minus 8 Grad oder sowas. Und bei der Kryonik wird der Körper bei minus 196 Grad Celsius gefroren. Und man wird dann nicht einfach in irgendeine Kühlkammer gesteckt, sondern der Leichnam wird dann mit Hilfe von Stickstoff auf diese Temperatur gebracht.
Jetzt ist James Bedford ja schon 50 Jahre tiefgefroren. Und okay, man kann das jetzt nicht wirklich miteinander vergleichen, aber was ich weiß, wenn ich Beeren ein paar Monate im Gefrierfach habe, dann sehen die jetzt nicht mehr ganz so super und so frisch aus. Weiß man das, wie das bei James Bedford ist jetzt nach 50 Jahren?
Also da muss ich erstmal anfügen, es gibt da einige Vorkehrungen, damit das eben nicht passiert, was da mit den Beeren bei dir im Gefrierfach passiert ist. Zum einen muss das Blut aus dem Körper raus. Also Wasser dehnt sich ja aus, wenn es gefriert. Es kristallisiert ja auch in diesem Fall und das zerstört einfach die Zellen. Was ja auch bei dir dann bei deinen Beeren passiert ist im Gefrierfach. Deshalb wird das gesamte Blut aus dem Körper abgelassen und durch eine toxische Flüssigkeit ersetzt, die die Organe vitrifiziert. Vitrifizieren, das klingt jetzt so ein bisschen wie Vitrine, ist auch richtig. Es hat auch was mit Glas zu tun, denn diese Flüssigkeit, die sorgt dafür, dass die Organe eben nicht kristallisieren, sondern bei einer niedrigen Temperatur sehr fest werden, wie wir es auch bei Glas kennen, wenn es bei niedrigen Temperaturen fest wird.
Okay, das heißt, der Leichnam von James Bedford ist jetzt unbeschädigt. Nach 50 Jahren?
Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, denn die Flüssigkeit, die bei der Vitrifizierung benutzt wird, das ist ja eine Art Frostschutzmittel. Ne? Und der Mensch, der besteht aus vielen unterschiedlichen Zellen, die unterschiedliche Eigenschaften haben und wofür man natürlich auch unterschiedliche chemische Stoffe braucht, also unterschiedliche Frostschutzmittel, damit das alles ordentlich eingefroren wird. Und bei James Bedford vor 50 Jahren hat man nur ein einfaches Frostschutzmittel benutzt und deswegen geht man davon aus, dass seine Gehirnzellen dann beim Einfrieren beschädigt wurden.
Okay, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, ich bin tot und ich hatte vorher beschlossen, ich würde mich gerne einfrieren lassen. Wie läuft das denn dann überhaupt ab?
Also nach dem Tod kriegst du trotzdem erstmal einen Totenschein. Dann wird aber jemand benachrichtigt, der eine Herz-Lungen-Maschine an dir anschließt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Reanimation, damit der Kreislauf aktiv bleibt und eben nicht der Verfall einsetzt. Dann wird der Körper gekühlt. Das Blut wird entnommen, wie ich es gerade erklärt habe. Das Frostschutzmittel kommt rein. Und zum Schluss muss der Körper in die USA geflogen werden, denn dort gibt es eines der drei Lager weltweit. Es gibt noch eins in Russland, zwei in den USA. Und dort kommt der Körper in eine große, isolierte Metalltonne, die mit Stickstoff befüllt ist. Ja, und das war's dann.
Und dann werde ich auf 196 Grad Celsius runtergekühlt.
Genau.
Was passiert, wenn der Strom mal ausfällt?
Das ist tatsächlich überhaupt nicht schlimm, denn diese Metalltonnen, die sind nicht vom Strom abhängig. Die sind ja mit Stickstoff befüllt und das entweicht so nach und nach oben aus dem Deckel der Tonne und wird einmal in der Woche aufgefrischt, manuell. Und deswegen, wenn Stromausfall ist, ist das gar nicht so schlimm.
Gut, und dann kommt aber das Problem, nämlich wenn man es auftauen will.
Genau, also das ist wirklich das ganz große Problem, denn dafür gibt es noch gar keine Lösung. Einzelne Zellen, ja, die kann man ja einfrieren und die sind dann auch, wenn man sie wieder auftaut, vital. Zum Beispiel bei der Eizelle kennt man. Es geht auch mit kleinen Organen, das ist auch möglich. Aber der ganze Körper, der ist ja super komplex, besteht aus den unterschiedlichsten Zellen, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben und zum Beispiel unterschiedliche Zeiten brauchen, um aufzutauen. Muss man sich mal vorstellen, wird es zu warm, dann kann das Eiweiß beschädigt werden, zum Beispiel Gerinn. Geht das Ganze zu langsam, kann es sein, dass einige Organe Sauerstoffmangel erleiden und da dadurch beschädigt werden. Also kann man festhalten, einfrieren, das geht zwar, das Auftauen geht noch nicht. Und dann muss man auch mal dran denken, dann muss der Tote ja auch noch wiederbelebt werden. Und das geht auch nicht, zumindest noch nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben ja gerade schon gehört, wie Kryonik funktioniert. Es gibt also Menschen, die sich gerne einfrieren lassen wollen nach ihrem Tod. Der Körper wird dann auf minus 196 Grad runtergekühlt. Das Blut aus dem Körper wird ersetzt vorher mit einer Art Frostschutz. Und dann liegt man eben tiefgekühlt in einer Tonne mit Stickstoff rum. Dirk Nemitz ist Kryoniker, Vorstandsvorsitzender des Vereins Deutsche Gesellschaft für angewandte Biostase. Und er möchte sich, wenn er irgendwann mal verstorben ist, einfrieren lassen. Dirk, warum möchtest du das?
Ich kenne die Situation, wie es ist, wenn man lebt, und es gefällt mir ganz gut. Und ich hätte eigentlich noch sehr, sehr viele Sachen vor und Sachen, die ich gerne machen würde. Und ich kann jetzt schon abschätzen, dass wenn meine Lebensspanne außergewöhnlich lang wird, das nicht ausreichen wird.
Das heißt, wenn du sagst, du lässt dich einfrieren, du willst das machen, dahinter steckt auch die Hoffnung, dass man dich vielleicht irgendwann mal wieder auftauen und dann wieder zum Leben erwecken kann?
Ich würde sogar umdrehen. Ich habe gerade vor kurzem noch wieder Präsentationen gesehen von Wissenschaftlern, die davon ausgehen, dass wir eine sehr gute Chance haben, in den nächsten 30 Jahren die Alterserscheinungen zu bezwingen. Also alles, was in den Bereich Alzheimer, Arteriosklerose und so weiter geht und was dazu führt, dass Menschen nur etwa 80 bis 100 Jahre alt werden. Die Kryonik bietet einem eine Chance, dieses Fenster offen zu halten, sodass, wenn diese Technologie zur Verfügung steht und die Medizin soweit ist, man dann eventuell auch aus dem Kryotank wieder rausgeholt werden kann.
Dafür musst du ja wahrscheinlich irgendwelche Vorbereitungen treffen. Also wie bist du das angegangen?
Es gibt zwei große Institute in den USA, die das seit über 40 Jahren anbieten. Ich habe meinen Vertrag ganz normal geschlossen mit dem Cryonics Institute. Das ist abgesichert über eine Lebensversicherung. Die kostet mich etwa 11 Euro im Monat. Die Versicherung ist quasi eine Risikoabsicherung, dass wenn ich jetzt eine schwere Krankheit bekommen sollte und dass wenn mir so etwas widerfährt, ich einfach spontan 100.000 Euro zur Verfügung habe für diesen Zweck. Die Versicherung läuft aus, wenn ich in Rente gehe. Bis dahin muss ich das Geld separat ansparen. Das ist also wirklich nur eine Risikolebensversicherung zur Abdeckung.
Wie alt warst du, als du diese Idee hattest oder davon überzeugt warst, dass du das gerne machen möchtest?
Knapp 28.
28 und du bist jetzt wie alt?
38.
Wie haben denn überhaupt deine Freunde oder wie hat deine Familie reagiert, als du denen erzählt hast, das ist mein Plan dafür, wenn ich mal tot bin?
Das ist ganz erstaunlich. Die meisten Leute haben sich vorstellen können, dass es funktioniert. Und ein ganz großer anderer Teil hat gesagt, ich finde das plausibel, ich würde das gerne machen, aber bis zur Rente möchte ich da gerne nicht drüber nachdenken.
Du weißt das nicht, ich weiß das nicht, das weiß niemand, wie die Welt in 100 oder 150 oder 200 Jahren aussieht. Und wir wissen dann natürlich auch nicht, wollen wir da überhaupt noch leben. Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht?
Wir wissen es nicht, das ist richtig. Man kann aber eine Trendanalyse machen. Und die Trendanalyse geht erstmal gegen das, was viele Leute fühlen. Denn sie geht in die Richtung, dass sie sagt, in jedem Land der Welt, gemessen an bestimmten Indikatoren, besser wird. Ich sag mal Säuglingssterblichkeit, Analphabetismus. Und man kann natürlich auch noch hinzudenken, dass wenn es wirklich entsprechende Fortschritte in der Medizin gibt und eine Gesellschaft, die diese Kryoniker wieder auferweckt, dass das dann auch eine freundliche Gesellschaft sein wird. Wenn sie das nicht wünscht, wird man sie wahrscheinlich auch dann nicht sehen.
Ist dir eigentlich schon mal irgendjemand begegnet und hat dir gesagt, pass mal auf, Dirk, du hast so einen totalen Knall?
Wenn du vor 200 Jahren jemandem erklärt hätte, wie der internationale Flugverkehr funktionieren wird im Jahr 2017.
Oder dass wir alle Handys haben.
Oder dass wir alle Handys haben, hätte er auch gesagt, du bist völlig verrückt. Das geht gar nicht. Fliegen können nur die Enten. Das hat sich grundlegend geändert. Unsere Vorstellungskraft ist ein relativ schlechter Indikator dafür, was möglich sein wird.
Dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, falls es jemals funktionieren sollte, dass du dann vielleicht zum Leben erweckt wirst, kannst du dich ja vielleicht noch an dieses Gespräch erinnern, eventuell, auch das wissen wir ja jetzt noch nicht, und dann denken, siehst du mal, alles richtig gemacht.
Und dann machen wir ein Folgeinterview.
Ja, genau. Und es würde natürlich voraussetzen, dass ich mich auch einfrieren lasse. Ich weiß noch nicht. Dirk, vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ah, da geht vielen das Herz auf. Ich weiß es, das ist nämlich die Musik, wenn Sailor Moon in Action ist, die Zeichentrickserie aus Japan. Da geht es um ein Mädchen, das mit Geheimkräften zur Kriegerin wird. Und statt Fieslingen bekämpft Sailor Moon jetzt aktuell eine Geschlechtskrankheit. Senior Sexually Transmittable Disease Korrespondent Pascal Fischer. Mann, da hast du mir aber ein schönes Wort aufgeschrieben. Klär uns mal auf, worum geht's bei der ganzen Geschichte?
Ja, Sailor Moon kämpft jetzt hauptsächlich gegen die Syphilis. Sailor Moon ist Maskottchen einer Aufklärungskampagne geworden. Die Zahl der Neuinfektionen mit Syphilis ist in Japan nämlich in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Im vergangenen Jahr gab es über 4000 Fälle. Vor 5 Jahren waren es 827, also da hat sich was verfünffacht. Und gerade auch bei Frauen um die 20 und bei Männern bis zu 40 Jahren.
Ja, okay, aber das sind ja keine Kinder mehr. Also warum jetzt eine Anime-Figur?
Naja, eigentlich gibt es Anime-Figuren in Japan irgendwie für alles. Überall gibt es diese Maskottchen und egal welche sexuelle Orientierung die Leute haben, Sailor Moon sei bei allen beliebt. Das sagt zumindest der Chef der Abteilung für Tuberkulose und Infektionskrankheiten im japanischen Gesundheitsministerium. Er heißt Katsunari Asanuma. Sailor Moon hat sogar einen neuen Slogan. Früher hat sie ja immer gerufen:
Und im Namen des Mondes werde ich dich jetzt bestrafen.
Tja, jetzt heißt das: Wenn du dich nicht testest, werde ich dich bestrafen.
Okay, und was macht die Kampagne jetzt konkret?
Na, so einiges. In über 140 Kommunen werden 60.000 Kondome verteilt, pink, in Herzchenverpackung. Draufgedruckt ist dann auch Usagi oder auch Bunny Tsukino. Das ist ja diese Alltagsversion von Sailor Moon. Außerdem hat man noch 5.000 Poster und fast 160.000 Flugblätter, die man als Regierung von Japan auch noch unters Volk bringen will.
Also, wir merken uns Sailor Moon versus Syphilis, so heißt es im Moment oder das ist das Motto in Japan und es ist auch das Duell des Jahres. Die Waffen sind Poster, Flugblätter, Kondome und ein ganz eigener Power-Slogan. Wie wäre da nochmal? Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Nicht wahr, Pascal?
Wenn du dich nicht testest.
Wenn du dich nicht testest.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Bäume schützen sich gegen Feuer mit einer dickeren Rinde. Forscher der Universität Princeton haben Bäume überall auf der Welt untersucht und herausgefunden, dass manche dickere Rinden haben, um Feuer zu widerstehen. In den Savannen und Wäldern Nordwestamerikas brennt es häufig. Dadurch erneuert sich der Boden und es werden Nährstoffe freigesetzt. Dort haben die Bäume dickere Rinden als ähnliche Arten etwa im tropischen Regenwald, wo es fast nie brennt. Die Forscher haben daraus geschlossen, dass sich die Bäume in der Evolution ihrem Umfeld angepasst haben. Diese Fähigkeit wird in der Zukunft wohl wichtiger werden, denn durch den Klimawandel wird es in den tropischen Regenwäldern trockener und Brände werden wahrscheinlicher. Organspende finden ganz viele Leute gut, es spenden aber immer weniger. Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation haben letztes Jahr so wenige Menschen Organe gespendet wie noch nie. Es waren 857, im Jahr davor waren es noch 877 gewesen und 2010 fast 1300. Genauso ist die Zahl der gespendeten Organe gesunken. Dagegen ist die Organspende beliebter geworden. Über 80% finden sie gut und mehr als jeder dritte Deutsche hat mittlerweile einen Spendeausweis. Das heißt aber nicht, dass die alle spenden. Man kann auf dem Ausweis auch ankreuzen, dass man nicht möchte. Das weniger Spenden hängt mit einem Vertrauensverlust zusammen, denn in den letzten Jahren gab es mehrere Skandale an verschiedenen Transplantationszentren in Deutschland. Ärzte hatten manche Patienten bevorzugt und waren nicht nach der Warteliste gegangen. Experten sagen aber, dass die Zahlen schon vorher gesunken sind. Den Mond kann sich die Menschheit vom Himmel nicht mehr wegdenken. Aber er hat die Erde nicht schon immer umkreist. Wissenschaftler der University of California in Los Angeles haben ausgerechnet, dass er vor rund 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist und damit älter als gedacht. Laut den Wissenschaftlern entstand er in den ersten 60 Millionen Jahren unseres Sonnensystems und nicht erst nach 100 Millionen Jahren. Für ihre Analyse haben die Wissenschaftler mit neuen Methoden Gestein untersucht, das bei der Apollo-Mission 1971 gesammelt wurde. Es gibt zwei Theorien, wie der Mond entstanden ist. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass bei einem Meteoriteneinschlag ein großes Stück aus unserer Erde herausgerissen wurde. Andere glauben, dass es viele kleine Einschläge gab, die erstmal viele kleine Monde produzierten, die dann zu einem großen Mond wurden.
Die Radio Wissen.
Bolivien zieht das jetzt knallhart durch. Ihr habt es ja schon gehört bei uns und auch gelesen auf unserer Facebook-Seite. In Restaurants in Bolivien stehen keine Salzstreuer mehr auf dem Tisch. Wer das Salz haben will, der muss konkret den Kellner ansprechen und ihn darum bitten. Und warum macht die bolivianische Regierung das? Weil zu viele Menschen in dem Land Bluthochdruck haben. Wie das mit dem Salz zusammenhängt, das erklärt uns jetzt Anja Kroke. Die ist Ernährungswissenschaftlerin von der Hochschule Fulda.
Ja, das wissen wir letztendlich aus dem Haushalt. Salz bindet Wasser. Das tut es auch im Körper und wenn Salz dann Wasser bindet, erhöht sich sozusagen der Druck im Gewebe und damit auch der Blutdruck.
Und das ist eben nicht gut, also nicht für unsere Organe und schon gar nicht für unser Herz. Fakt ist, wir brauchen Salz zum Leben in geringen Mengen. Fakt ist auch, wir essen zu viel Salz. Problematisch ist aber im Endeffekt nicht das Salz, mit dem wir unser selbstgekochtes Essen dann würzen, sondern es ist eben das Salz, was in den Fertigprodukten drinsteckt. Also Pizza, Soßen, Chips, Fritten und so weiter und so fort. Und Anja Kroke erklärt nochmal, wie wenig Salz wir eigentlich nur brauchen, damit wir gesund bleiben und eben nicht krank werden.
Bei uns ist Speisesalz ja eine Zusammensetzung aus Natrium und Chlorid, also Natriumchlorid. Das sind beides essentielle, also notwendige Nährstoffe, die in der Natur vorkommen. Und der minimale Bedarf, den wir haben, ist so gering, dass man sich eigentlich jetzt keine Sorgen machen muss über das zu wenig an Salz. Wir brauchen etwa 550 Milligramm Natrium, das ist ein bisschen mehr als ein Gramm Kochsalz, so als minimale Zufuhr. Und wir nehmen im Schnitt, jetzt kann man viel über Durchschnittswerte diskutieren, aber liegen wir bei etwa 8 Gramm. Ne? Also ein Vielfaches dessen, was wir physiologischerweise, also für die Aufrechterhaltung des Stoffwechsels, brauchen würden.
Ob die Sache mit den Salzsteuern, die jetzt in Bolivien aus den Restaurants verbannt werden, wirklich was bringt oder ob das nur Kosmetik ist, das diskutiert ja auch schon bei uns. Christina Eckert hat geschrieben, das Nachsalzen im Restaurant ist wohl eher das kleinere Problem. Schlimmer ist, dass viele versteckte Salz in den Fertiggerichten, da wären Einschränkungen vermutlich sinnvoller. Und noch kritischer sieht das Adrian Fritz, der hat kommentiert, dann aber bitte auch keinen fetten Schweinebraten und keinen Alkohol auf der Karte. Das ist ja schließlich auch ungesund, wenn man zu viel davon zu sich nimmt. Da ist wohl was dran, lieber Adrian. Was meinen Salzkonsum angeht, bin ich wirklich total versaut. Das ist meine frühkindliche Prägung. Meine Mutter hat immer gerne salzig gekocht, macht das auch heute noch. Und ich bin so konditioniert. Ich stehe da heute immer noch drauf. Dass zu viel Salz nicht gesund ist, das haben wir gerade schon gehört, das wissen wir auch mittlerweile, ne? Verantwortlich für Bluthochdruck, Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System. So, Frage, die sich logischerweise stellt, wie kann man es also besser machen? Man kann zum Beispiel bei sich persönlich anfangen und ganz konsequent sein, also komplett auf Salz verzichten. So wie Karl Lauterbach, das ist der Mann mit der Fliege, ganz genau, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, ob das wirklich wahr ist, dass er seit 1989 kein Salz mehr zu sich genommen hat.
Es ist zunächst einmal so, dass ich natürlich wie jeder andere Salz zu mir nehme in den Produkten, wo Salz natürlich drin ist. Also Natrium ist sogar im Obst in geringen Mengen enthalten oder im Fisch beispielsweise. Aber ich esse keinen Salz, was sozusagen zusätzlich in die Nahrung kommt. Zum Beispiel kein kommerzielles Brot, was ja gesalzen ist, oder auch keine gesalzenen Restaurantspeisen und keine Konserven. Also nur den natürlichen Salzgehalt, der also in den naturbelassenen Nahrungsmitteln finden können.
Und warum haben Sie sich dazu entschieden? Gab es da so einen Schlüsselmoment? Ist da irgendwas Besonderes passiert?
Ich bin ja von der Ausbildung Epidemiologe, also beschäftige mich seit Jahrzehnten mit der Erforschung der Ursachen von Erkrankungen. Und während meines Medizinstudiums habe ich mich besonders für dieses Thema interessiert, habe da später auch geforscht. Und es geht jetzt nicht auf eine Erkrankung oder irgendetwas zurück oder ein Erweckungserlebnis, sondern die Gefahren des Salzkonsums sind auch Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit immer gewesen.
War das eine große Umstellung eigentlich für Sie? Also ich denke jetzt gerade einfach mal an Salzkartoffeln, esse ich zum Beispiel total gerne. Käme für Sie ja dann nicht in Frage?
Nein, die käme nicht in Frage. Es ist aber auf der anderen Seite so, wenn man also kein zusätzliches Salz zu sich nimmt, dann stellen sich die Salzrezeptoren auf der Zunge und auch im Gaumen so ein, dass kleinere Mengen so geschmeckt werden wie sonst viel größere Mengen. Man stellt sich innerhalb von wenigen Wochen um und man schmeckt dann im Prinzip besser, weil dann die Naturgeschmäcker, also beispielsweise andere Gewürze, aber auch der Eigengeschmack der Pflanzen oder der Fischarten, das kommt dann sehr viel stärker zum Tragen natürlich. Also im Prinzip überdeckt der Salzgeschmack viele bessere Geschmäcker, die man sonst spüren würde.
Wie ist das mit Brot? Haben Sie eben auch schon mal angesprochen. Backen Sie das dann selber oder haben Sie einen Bäcker gefunden, der einfach Brot anbietet, wo gar kein Salz drin ist?
Also in den Vereinigten Staaten, wo ich ja 10 Jahre gelebt habe, gibt es sehr viel Brot ohne Salz, kommerziell. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Und daher muss man sich dann, wenn man wirklich Brot haben will, das Brot selber backen. Das tue ich selbst nicht, weil ich kein großer Backkünstler bin, aber mir wird oft salzloses Brot geschenkt aus dem familiären Umfeld. Da versteht man sich mehr aufs Backen, als ich das selbst tue.
Und wie machen Sie es dann, wenn Sie mal essen gehen? Ich meine, aufgrund Ihres Jobs, auch eben als Politiker, werden Sie wahrscheinlich auch dann und wann mal zum Essen eingeladen oder haben eben Termine. Wie machen Sie das dann?
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe zunächst einmal gerne in Restaurants, die ich kenne. Dort kennt man natürlich meine Essgewohnheiten bereits und ich werde dort mühelos, also ohne Salz bedient. Das heißt, also Essen wird frisch zubereitet und ohne Salzzusatz. Somit ist also das Problem kein so großes. Manchmal ist es so, dass es nichts Salzloses auf der Karte gibt. Dann muss ich mal eine Mahlzeit auslassen, aber auch das ist kein Problem. Das ist etwas, woran man sich gewöhnt. Es ist eigentlich sehr viel leichter praktizierbar, als man sich das denkt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich das damals ausprobiert habe.
Jetzt hat Bolivien ja beschlossen, dass es keine Salzstreuer mehr gibt auf dem Restauranttisch. Wäre das auch eine Idee für Deutschland?
Nein, das ist keine so schlaue Idee, weil also das ist etwas, was man sozusagen schnell sieht, aber was wenig bringt. Der Salzsteuer ist das geringste Problem. Das meiste Salz, was die Menschen zu sich nehmen, wird konsumiert in Brot, in Käse, in Konserven, in Tiefkühlkost beispielsweise. Da sind viel größere Mengen drin als ein Salzsteuer. Somit ist der Salzsteuer im Prinzip mehr politisch attraktiv, weil man dann also den Eindruck erwecken kann, man täte eine Menge. Aber er verändert natürlich also am Salzkonsum in der Bevölkerung sehr wenig. Und ist daher also kein wirklich geeigneter großer Schritt nach vorne.
Also es wäre eigentlich sinnvoller, wenn wir uns jetzt mal das industriell angefertigte Essen angucken, von Tütensuppen über Konserven oder wie auch immer, wäre es sinnvoller, da anzusetzen, Ihrer Meinung nach?
Genau, das einfachste Mittel, das würde auch noch ein paar andere Probleme lösen. Das ist eine Forderung, die ich ja schon lange erhebe, die aber von Landwirtschaftsminister abgelehnt wird. Wir bräuchten eine Ampelkennzeichnung auf den also Lebensmitteln ganz grundsätzlich, wo also mit den Ampelfarben dann also der Salzgehalt, der Fettgehalt und der Zuckergehalt vergleichbar gemacht werden. Und jeder, der sich dann salzarm ernähren will oder salzärmer ernähren will, die würden dann schlicht auf Produkte zugreifen können, die einen grünen Punkt haben beim Salz.
Karl Lauterbach ist der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und er isst seit 1989 nahezu kein Salz mehr. Also zumindest würzt er sein Essen nicht mehr damit, sondern nimmt das nur noch über die Nahrung auf, Obst zum Beispiel, wo es dann in kleinen Anteilen sowieso drin ist.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
6,2 Milliarden Euro Überschuss im Bundeshaushalt. Dafür könnte man auch über 6200 Achterbahnen im Netz kaufen. Ja, im Onlineshop monsterzeug.de gibt es tatsächlich einen Rollercoaster für den Hinterhof zu ordern. Und wie die Kundenrezensionen zeigen, haben schon ein paar Menschen zugeschlagen. Für eine schlappe Million. Zu welchen Konditionen, Pascal?
Ja, du wirst es nicht glauben, Sonja, der wird an einem Tag geliefert. Versand kostenfrei natürlich, 100 Tage Rückgaberecht.
Oh, das finde ich wichtig in dem Fall.
Ja, wenn du das Ding nämlich überhaupt dann schon aufgebaut hast, da wirst du eine Zeit brauchen. Alles besteht nämlich aus über 2 Millionen Einzelteilen. Lieferbar übrigens in 5 Varianten, unter anderem Monsterkralle oder verwirbelte Krake. Je nach Liebe zu Loopings oder Geilheit auf Kurven.
Und der Verkäufer meint das ernst?
Nein, natürlich nicht.
Ach so.
Eine echte Achterbahn, die wäre auch nur halb so teuer. Sascha Langner, so heißt der Mann, der hat der Seite jetzt.de verraten, das würde wohl keiner kaufen, weil man eben aus Fachkreisen weiß, wie teuer sowas wirklich ist. Das war alles ein Spaß, um zu gucken, was passiert.
Ja, und was ist passiert?
Ja, das Ding ging natürlich viral und bereicherte das Online-Genre Fake-Kundenrezension. Ögün Krüger schimpft, er habe sich die 1315 Seiten Bauanleitung selber ausdrucken müssen. Hans Frieder haben Schwindelgefühle ergriffen, als eine Kolonne von 40 Lkw in seine Straße einbog. Ein User namens John Doe, der hat gleich mehrmals eingekauft für sich. Die Oma, die Schwester und die Katze hat eine Achterbahn geholt. Andere freuen sich einfach über die Abwechslung, endlich mal nicht nur ein Trampolin zum Kindergeburtstag oder 2 ausgestopfte Tyrannosaurus Rex im Garten. Ja, und der neidische Nachbar, der hat sich jetzt auch eine Hochseilbahn gekauft, der will auftrumpfen. Insgesamt mehr als 4 von 5 Sternen für das Produkt.
die Achterbahn für den Feierabend. Mit 1 Million Euro seid ihr dabei. Wenn ihr zuschlagt, vergesst eure absolut super, total mega ehrliche Kundenrezension bitte nicht. Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pascal und ich bedanken uns.
Und sagen Tschüssi.
Und Tschüssi sagen wir heute mit Yves am Ende, weil wir Donnerstagabend schon ganz verrückt sind von der ganzen Woche.
Mega verrückt.
Mega verrückt, genau. Ich bin Sonja Meschkat und wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.